Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
Mein Name ist Hans Dorsch und heute geht es um das Thema Radtourismus. Radreisen sind seit Jahren ein großes Thema im Tourismus. 2025 ging die Zahl der Radreisen allerdings erstmals leicht zurück. Gleichzeitig verändert sich auch einiges. E-Bikes werden immer weiter verbreitet, Touren werden immer mehr digital geplant und Regionen konkurrieren stärker um Aufmerksamkeit. Was bedeutet das für Infrastruktur, Planung und neue Zielgruppen? Und welche Entwicklungen prägen den Radtourismus gerade? Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästinnen, die Radtourismus aus der Perspektive von Tourismusregionen kennen. Das sind Uschi Teufel, Themenmanagerin Rad und Sponsoring beim Schwäbische Alb Tourismusverband und Barbara Driessen, PR-Managerin Deutschland beim Niederländischen Büro für Tourismus und Convention, kurz NBTC. Willkommen zusammen.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Ach, und natürlich ist auch mein Co-Host dabei, Thomas Geisler, Redakteur beim Pressedienst Fahrrad. Willkommen.
Hallo.
Vielleicht fangen wir gleich mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Wir fragen einfach mal, was ist eure Aufgabe? Vielleicht fängst du mal an, Barbara?
Ich bin für Journalistinnen im deutschsprachigen Raum zuständig. Ich bin praktisch der primäre Kontakt. Das heißt, welche Redaktion etwas über die Niederlande schreiben, berichten möchte, Unterstützung braucht, zum Beispiel, wenn es um Kontakte, Interviewpartner geht oder eine Pressereise plant oder mitmachen möchte in die Niederlande, dann bin ich genau die richtige Ansprechpartnerin.
Und du, Uschi?
Ja, also ich arbeite beim Schwäbischen Albtourismus und ich kümmere mich darum, die Region als Radreiseregion weiterzuentwickeln. Das beginnt bei der Infrastruktur und geht über Qualitätsstandards bis zur Vermarktung. Und unser Ziel ist es im Prinzip, dass Gäste die Schwäbische Alb möglichst einfach und genussvoll mit dem Rad erleben können. Das ist meine Aufgabe.
Ja, super. Dann frage ich da gleich mal weiter. Woran merkst du oder woran merkt ihr in eurer Region, jetzt hat jemand wirklich Spaß gefunden im Radurlaub?
Also wenn wir es in der Region merken, wir sagen natürlich, wenn Radreisende unterwegs spontan einkehren und die leckere Küche genießen, wenn sie im Alp drauf stehen bleiben und ein Schloss wie die Burg Hohenzollern entdecken, dann merkt man, hier wird Radfahren zum Erlebnis und nicht nur zur reinen Fortbewegung. Also dann haben die ein spürbares Erlebnis gehabt und daran erkennt man dann auch den Spaß daran. Genau.
Ich glaube auch einfach daran, ob die Leute wiederkommen. Also das ist für uns eigentlich das beste Indiz. Wem es richtig gut gefallen hat beim letzten Urlaub, der mag eigentlich in der Regel auch noch gerne ein zweites, drittes Mal wiederkommen. Und wir sind schon sehr bemüht um den Repeat Visitor, wie es so schön im Fachjargon heißt, also den Wiederholungstäter, die Wiederholungstäterin, die gern nochmal zurückkommt.
Gibt es eigentlich einen Ort jetzt hier in deiner Region, die ist ja relativ groß, die Niederlande, der das Raderlebnis besonders gut zeigt?
Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich in den Niederlanden so ist, anders jetzt als in den Alpen oder in der Schwäbischen Alb. Wir haben ja wenig Berge. Das heißt, also tendenziell sind wir überall schön angenehm flach, sodass es für jeden auch, der jetzt nicht gerade so Hochleistungssport bei der Alpüberquerung macht mit dem Fahrrad, da kann sich eigentlich jeder relativ gut zurechtfinden. Aber ich habe natürlich meine Lieblingsorte, wo ich super gerne Fahrrad fahre. Das ist zum Beispiel auf Texel. Wir sind jedes Jahr im Sommer eine Woche auf Texel und dann bleibt das Auto da auch vor der Unterkunft stehen und man macht halt alles mit dem Rad. Und das ist wunderbar abwechslungsreich. Mal geht es durch die Dünen, mal am Meer entlang, mal durch den Wald. Man genießt die gute Luft, die Meeresluft. Man genießt das Panorama und da kommt man so richtig runter, finde ich. Und das ist für mich so wirklich Urlaub pur.
Und auf der Alp?
Auf der Alp würde ich sagen, bei uns wird man immer belohnt. Bei uns wird man belohnt, entweder wenn ich heimkehren gehe und dann noch Linsen und Spätzle essen kann nach einer Radtour oder wenn ich den Berg hochgestrampelt bin und die Hochfläche habe. Dann, ich sage immer so schön, es ist wie im Theater, wenn der Vorhang aufgeht, wenn ich an die Alp draufkante komme und dann diese wunderbaren Ausblicke habe. Wir haben aber natürlich auch schöne Formationen, Landschaftsformationen. Wir sagen im Donautal, Teil der jungen Donau, das ist das schwäbische Grand Canyon. Tatsächlich so. Oder genauso im Vilstal. Das sind ganz tolle Erlebnisse, ob ich unten im Tal bin oder oben auf der Kante stehe.
Offenlegung hier. Meine Frau kommt aus Schwäbisch Gmünd. Ich war da schon oft, aber ich habe tatsächlich noch nie Radurlaub dort gemacht. Muss ich wohl doch mal machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch tatsächlich so, dass die Schwäbische Alb eher als Wanderregion bekannt ist und weniger als Radregion. Und da müssen wir noch stark dran arbeiten, weil das Potenzial haben wir.
Thomas, du hast dich mit den Zahlen beschäftigt, ne? Letzte Woche, glaube ich, oder kürzlich gab es
genau.
Vom ADFC eine Auswertung. Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, also grundlegend ist ja eigentlich so, dass das Thema Radreise schon hohe Popularität hat in Deutschland oder auch über die Grenzen dann hinaus, aber es jetzt auch ein bisschen rückläufig ist. Also es gab ja auch mal so vor Corona, also komischerweise vor Corona, gab es ja mal so eine Boomzeit zum Thema Radreise. Da war ja hohe Nachfrage, auch viele Leute, die unterwegs waren. Dann ist es zu Corona natürlich eingebrochen oder dann auch wieder, hat es dann auch wieder angezogen. Aber jetzt im Moment ist es ja auch wieder so, dass dieser große Radfahrboom, der eigentlich ja da ist, mit viele Leute haben sich Räder gekauft und die wollen sie auch fahren, jetzt doch nicht so sich aufs Radreisesegment auch übertragen lässt, sondern es ist eher so ein bisschen stagniert und nicht so die hohe Nachfrage ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein wachsender Wirtschaftsfaktor, muss man einfach sagen. Also Radreise ist ja, die Leute geben dafür Geld aus, für die Ausrüstung, für die Übernachtungen, für die Verpflegung. Das sind ja alles so Faktoren, die damit reinspielen. Auch ein Tagesausflug, wenn man dann schon mal im Durchschnitt über 30 Euro ausgibt für Verpflegung pro Person, es ist einfach schon mal eine Zahl, die einfach zeigt, dass da auch viel wirtschaftliches Potenzial da ist. Wie kann man sowas eigentlich noch steigern? Also wie kann man die Leute begeistern und die Attraktivität von Radreisen steigern, damit die auch bereit sind, Geld auszugeben und die Regionen erkunden? Habt ihr da irgend so einen Tipp, eine Blaupause oder wie setzt ihr es um?
Ich glaube, dass das Gesamtpaket stimmen muss. Zum einen braucht man die richtige Infrastruktur, angenehme Radfahrwege, die das Radfahren auch wirklich angenehm machen. In den Niederlanden haben wir 153.000 Kilometer Radwege, wovon so 42.000 tatsächlich auch baulich getrennt sind. Das ist ja eigentlich so ein Manko, woran man in Deutschland noch kräftig arbeiten könnte, ja, dass man als Radfahrer sich ja nicht wirklich sicher fühlt, weil die Autos entweder auf dem Radfahrweg parken oder halten oder dann doch mal eben drauf rüberscheren. Und das ist halt, finde ich, macht für mich das entspannte Radfahren wirklich weitestgehend aus, dass man das Gefühl hat, dass man nicht nur die schöne Landschaft oder die Umgebung genießen kann, sondern auch wirklich einigermaßen sicher ist auf dem Radweg. Dann, glaube ich, braucht man unbedingt Unterkünfte, wo man dann sein teures E-Bike oder sein tolles Gravelbike oder was auch immer sicher nachts abstellen kann. Also ich glaube, da kann man sicherlich auch noch einiges dran tun. Also dass man es nicht an den Baum kettet, sondern tatsächlich irgendwo eine Fahrradunterkunft hat, also die dazugehört. Und ich glaube, was es nochmal besonders attraktiv macht für viele Leute, ist, wenn die Route sehr abwechslungsreich ist. Also wenn man nicht nur die Leute durch die Tulpenfelder schickt oder am Meer entlang, sondern indem man zum Beispiel auch Themenrouten anbietet. Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Es kann durch Obstanbaugebiet zum Beispiel im Frühjahr gehen oder im Sommer, wo man dann gleich die Äpfel pflücken kann unterwegs. Es kann eine Kunstroute sein. Da gibt es in den Niederlanden zum Beispiel schöne Van Gogh-Routen, an denen er tatsächlich auch selbst ja angehalten hat, dort sich hingestellt oder hingesetzt hat und die Landschaft gemalt hat. Und an diesen Stellen hat man dann auch sogenannte Doorcake-Rahmen angebracht. Das sind also Durchguckfenster, könnte man sagen, wo man sieht, was er gemalt hat. Und gleichzeitig ist dann in klein, so halb durchsichtig, das Bild zu sehen, das er da gemalt hat. Das macht es, finde ich, noch mal spannend, wenn man ab und zu dann mal anhält, sich informiert, irgendwie noch was zusätzlich mitnimmt auf diesen Routen. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket macht das Thema Radreisen noch mal spannender.
Wenn ich ergänzen darf.
Natürlich.
Für mich oder für uns im Tourismus vor allen Dingen sagen wir, Radreisen funktionieren vor allem über die Qualität und damit auch die Sicherheit für ein schönes Erlebnis. Die Gäste erwarten, wie die Barbara schon gesagt hat, gute Wege und aber auch eine gute Beschilderung. Was wir aber feststellen müssen, dass viele Leute, also es sind ja viele Leute wieder aufs Rad gekommen, aber die kennen die Angebote noch gar nicht. Wir haben im Tourismus sehr viele ausgeschilderte Radtouren, aber die Leute wissen momentan noch gar nicht, woher bekommen sie denn die Informationen? Wo kriege ich denn das her, dass ich schöne Radtouren machen kann? Weil viele, glaube ich, auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht ist es auch nochmal vielleicht ein Trend, warum weniger unterwegs waren. Natürlich auch wetterabhängig. 2025 war auch, ich sag's mal, ein Regenjahr. Das darf man natürlich bei der Sache auch nicht vergessen bei den Zahlen. Aber ich sehe ganz viele Leute, die auf der Straße fahren, die einfach normale, also den Straßenverkehr nutzen, weil die Straße, die kenne ich, da bin ich schon immer lang gefahren. Da weiß ich, ich komme von Ort A nach Ort B und traue mich vielleicht auch gar nicht durch den Wald zu fahren, weil ich gar nicht weiß, dass es da ja einen Radweg gibt oder eben eine schöne Tour, die eben, wie das die Barbara schon gesagt hat, mit Erlebnissen touristisch ausgewertet ist. Ich habe eine Erlebnisqualität, ich weiß, ich kann dort einkehren. Ich brauche aber die Informationen vorher. Und ich glaube, da müssen wir noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten an die Gäste, damit sie an ihre Informationen kommen und ein möglichst schönes Erlebnis haben. Ich glaube, dann trauen sich auch wieder mehr Radreisen zu machen.
Mach doch gleich mal weiter. Wie planen Menschen heute ihre Radreisen?
Also die Planung ist natürlich deutlich digitaler geworden. Also das muss man ganz klar sagen. Die informieren sich vorhin natürlich viel über die Homepage, aber natürlich auch immer noch von Empfehlungen auch von anderen Radfahrern. Also wenn man sich jetzt auch die neuesten Zahlen anschaut, 77% nutzen die App oder die Smartwatch oder wie auch immer. Aber trotzdem ist es so, dass wenn die Menschen unterwegs sind, dass sie sich fast einem Dreiviertel immer noch an diese Wegweisung vor Ort verlassen haben. Wir haben ja diese schöne grüne Beschilderung in Deutschland, die sogenannte FGSV-Beschilderung, in denen sie auch diese Einhänger gibt. Das ist eine verlässliche und durchgängige Beschilderung. Das wollen die Menschen und so planen sie auch. Was sie aber auch brauchen, ist tatsächlich oft ein gedrucktes Medium. Wir gehen dazu über, oft für Fernradwege wirklich Übersichtskarten auch nochmal herzustellen. Eine Übersichtskarte, also wenn ich einen Weg habe mit 300 oder 400 Kilometer oder auch nur 200 Kilometer, brauche ich eine gewisse Übersicht. Das fällt mir, das muss ich auch selber mich an der eigenen Nase fassen, fällt mir schwer, das auf einem kleinen Tablet oder auf dem Handy anzuschauen, um einen Überblick zu bekommen. Ich glaube, das ist eine gute Mischung zwischen allem. Aber wie gesagt, natürlich spielt die Digitalisierung da auch eine ganz große Rolle. Ja, vor allen Dingen auch unterwegs.
Ich habe gesehen, ihr seid zum Beispiel auf Komoot. Wurde die dahin gedrängt oder wie nutzt ihr das?
Klar, die Entwicklungen drängen einen immer in irgendeine Rolle. Also so auch zu Komoot. Komoot ist einfach der größte Anbieter, das muss man sagen. Wir sind dort sehr präsent. Und wir nutzen natürlich die Plattform gezielt, um die Touren dort auch sichtbar und planbar zu machen. Es ist einfach für uns eine Reichweite. Und das geht nicht nur um die schönen Bilder, die ich dann liefere, sondern es geht auch um die Orientierung und um die Verlässlichkeit. Also was auf Komoot auch noch was uns da entgegenspielt, sind auch nicht jeder startet direkt an der Tour. Also ich kann ja auch die Tour nehmen und sie für mich nochmal individuell planen. Wie komme ich vom Hotel oder von meinem Standort zum Beispiel dorthin? Für uns und in unserer Landschaftsform ist es natürlich auch nochmal wichtig. Wir haben viele Höhenmeter und die Leute wollen wissen, reicht mir der Akku? Wie weit muss ich denn fahren? Wie viele Höhenmeter habe ich? Oder wo auf der Strecke liegt jetzt zum Beispiel die Sehenswürdigkeit, die ich anschauen will? Wir nutzen sie aber auch für unsere Gastgeber, weil das weiß man auch. Jetzt sind wir hier die Tourismusorganisation, aber die Gäste treffen ja auf die Hotels. Und da können wir speziell die Touren per QR-Code oder spezieller Collection für die Hotels zusammenstellen. Wenn der Gast kommt und fragt, was kann ich denn heute machen, dann sagt der Gastronom oder der Concierge oder wer auch immer, schauen Sie her, hier, das sind die Touren, die sind gut ausgeschildert, die schlagen wir Ihnen vor. Da haben Sie eine Auswahl mit 10, 15, 30 oder 40 Kilometer, so und so viel Höhenmeter. Und dann kann sich der Gast das aussuchen. Das ist für uns bequem und wir brauchen auch keine Drucksachen vor Ort, sondern die können sich das dann dort individuell zusammenstellen. Also das ist so unsere Taktik beziehungsweise unseren Service am Gast über Komoot. Mhm.
Wie ist es dann eigentlich so bei der Planung von den Leuten? Vielleicht, Barbara, kannst du auch noch was dazu sagen mit so Social Media und auch diesen Instagram-Spots? Wie ist ja so, so Urlaub ist ja teilweise schon so, man hat irgendeinen Content-Creator, der wohin gereist ist, dort ein Foto gemacht hat und alle anderen müssen da auch hin. Gibt es sowas auch im Radtourismus schon? Gibt es solche Entwicklungen, dass ihr auch sagt, ihr ladet dann auch bewusst mal Leute ein, die solche Fotos machen und dann über ihre Kanäle verbreiten?
Ja, absolut, das machen wir. Ja, wir haben auch eine, wie wahrscheinlich jeder Tourismusverband, eine Social-Media-Abteilung, die bewusst Influencer auch anheuert, einkauft. Das wird dann auf unseren Kanälen auch verbreitet. Und von den Reaktionen, an den Reaktionen sehen wir schon, dass die Leute das als wertvolle Tipps einstufen, ansehen und diese Punkte dann durchaus auch ansteuern. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Es gibt zum Beispiel in manchen Städten, irgendwie in Amsterdam, gibt es so irgendwie den Stroopwafelbäcker, also den Waffelbäcker, der überall dann bei Instagram zu sehen ist. Das würde ich jetzt auf den Radtourismus noch nicht übertragen. Aber ich glaube schon, dass diese Punkte sehr dankbar als Anregungen wahrgenommen werden. Und unsere Erfahrung ist es auch, dass so eine Kombination von Instagram zum Beispiel mit schönen Bildern und gleichzeitig verbunden mit Storytelling eigentlich unheimlich gut funktioniert. Also die persönlichen Erlebnisse, ja, jemand, der fantastische Erfahrungen gemacht hat oder der interessante Leute getroffen hat, der sich mit Locals unterhalten hat und das so ein bisschen einfließen lässt in seine Berichte, in seine Posts, dass das besonders gut wirkt und von den Leuten sehr dankbar aufgegriffen wird.
Gibt es sowas zum Beispiel über diese Van Gogh-Route?
Absolut, auch die hatten wir, also haben wir auch immer noch regelmäßig auf unseren Instagram-Kanälen und da haben wir auch Influencer hergeschickt, die da entlang geradelt sind und das wurde sehr dankbar von den Leuten aufgegriffen. Ich glaube, so wie Uschi eben auch sagte, man muss ja auch erstmal den Menschen zeigen, was man im Angebot hat, wenn ich es mal so formuliere, um überhaupt Interesse wecken zu können. Also die müssen das irgendwo gesehen haben oder gehört haben, irgendwo darüber was zur Kenntnis genommen haben und dann kann man gezielt auch noch mit weiteren Informationen aushelfen. Und wir versuchen auch immer so die Menschen vor Ort mit einzubeziehen, die so eine Reise ja letztendlich immer besonders spannend machen. Ne? Den Kontakt, den Austausch mit den Personen vor Ort, die dann etwas über ihre Arbeit dort erzählen oder das Leben in dieser Region. Und ich glaube, dass das den Urlaub letztendlich zu einer unvergesslichen Erfahrung macht, den Austausch mit den Menschen.
Jetzt hast du, glaube ich, ganz am Anfang als so eine Art Vorzeigeregion Texel angesprochen und dass man da runterkommt. Wie ist der Faktor Gesundheit wichtig oder spielt der eine größere Rolle bei Radreisen im Radtourismus?
Das glaube ich schon. Ich glaube, dass die Leute, die sich bewusst für eine Radreise entscheiden, dass da auch der Gesundheitsaspekt, der Fitnessaspekt, dass man etwas für sich selbst, für seine Gesundheit tut. Und wenn es, muss noch nicht mal die körperliche sein, sondern vielleicht einfach auch die mentale. Dieses Entschleunigen, dieses Runterkommen von mir oft sehr schnellen Alltag, wo wir überflutet werden mit Reizen, Bildern, ja, letztendlich auch mit ständig erreichbar sind. Und dass man das dann im Urlaub gezielt nicht möchte. Also ich glaube, dass das auch gerade für die Deutschen ein wichtiger Punkt ist. Ich finde sowieso, dass wir im Verhältnis eigentlich sehr gesundheitsbewusst sind. Und allein wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man immer auch mehrere Artikel oder Gesundheitsratgeber. Und das wird ja sehr gern gelesen und zur Kenntnis genommen von Konsumenten der Medien. Und so, das sehe ich hier auch. Also eindeutig geht es Menschen, die gerne Radfahren und Radfahren wollen, im Urlaub auch um diesen Gesundheitsaspekt. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass es ihnen ausschließlich um Gesundheit geht, sondern ich glaube, auch da muss irgendwie das Gesamtangebot stimmen. Es muss ein schöner Urlaub sein, es muss ein spannender Urlaub sein, man muss was vielleicht auch kulturell geboten bekommen. Und dann ist es super, wenn es gleichzeitig auch noch total gesund ist.
Wie spielt da eigentlich jetzt das E-Bike mit rein insgesamt in diese Entwicklung? Also wie hat sich der Tourismus deswegen geändert durchs E-Bike, auch unter dem Gesundheitsaspekt? Bringt der wieder mehr Leute aufs Radfahren? Oder ist es, weil du gesagt hast, ja, es geht ja auch um Entschleunigung und um alles ein bisschen bewusst langsamer machen. Wenn ich jetzt mit dem E-Bike durch die Gegend fahre, bin ich doch wieder schneller unterwegs und nehme das doch viel schneller dann auf, als wenn ich es mit einem normalen Rad mache. Also vielleicht an euch beide die Frage, wie hat das E-Bike den Radtourismus in eurer Region eigentlich verändert in den letzten Jahren?
Ich glaube, wenn ich mal anfange, ich glaube, es senkt die Hemmschwelle. Ich glaube, man traut sich mehr zu, man traut sich weitere Strecken zu. Es steigen Leute jetzt aufs Bike, die vorher wahrscheinlich gedacht hätten, oh nee, 40 Kilometer, das ist mir einfach zu viel, zu lang, zu anstrengend, vor allem wenn es wie bei Uschi auch noch rauf und runter geht. Ich glaube, dass das eine sehr positive Entwicklung ist, weil insgesamt dadurch mehr Leute aufs Fahrrad steigen. Und gut, man kann ja auch beim E-Bike entscheiden, gehe ich in die höchste Stufe, rase ich darum oder bin ich im Eco-Modus und muss doch noch ein bisschen selbst trampeln. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen sollte, durch das E-Bike bleiben Leute länger aktiv. Also ich sehe das zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern, die Zeit ihres Lebens immer passionierte Radfahrer waren, auch viel und lange Strecken gefahren sind, die jetzt natürlich schon beide über 80 sind und trotzdem durch ihre E-Bikes dabei bleiben. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Entwicklung ist. Es zwingt mich ja niemand im Stadtverkehr aufs E-Bike umzusetzen, ja, wenn mir das wichtig ist, dass ich mich mehr bewegen möchte. Aber bei so langen Strecken, beim Radeln am Meer auch, wo es ja kräftig pustet und teilweise ja auch dann auch in die falsche Richtung, da finde ich, ist so ein E-Bike eine fantastische Angelegenheit.
Ich habe da tatsächlich noch eine Zahl aus der ADFC-Radreiseanalyse und ich habe mir die auch angeguckt und da ist mir tatsächlich was aufgefallen und zwar die Tageskilometer im Vergleich. Und das sind beim E-Bike durch die Bank weniger als bei Fahrrädern ohne. Also und das spricht auch für dich, Barbara, und vielleicht hören wir es bei dir auch, Uschi, dass eben Leute dazukommen, die vorher gar nicht gefahren sind und dass vielleicht die mit Muskelantrieb, dass die dann vielleicht eher so einen sportlichen Antrieb haben und längere, schnellere Touren machen wollen. Und die anderen, hier steht beim ADFC, nicht höher, schneller, weiter, sondern entspannter unterwegs mit dem E-Bike. Ist das auch deine Erfahrung, Uschi?
Ja, genau. Also eindeutig dieses E-Bike. Also ich muss dazu sagen, ich freue mich über jeden, den ich auf dem Fahrrad sehe, wie ich immer sage, der tut wenigstens was. Also wir müssen hier da auch tatsächlich, man kann ja auch sagen, Radfahren auf Rezept, weil da gibt es ja auch mehrere Studien, die beweisen, wie gesund natürlich auch das Radfahren und auch das E-Bike ist. Wir werden nicht überfordert und das immer wieder beim schönen Erlebnis. Ich werde mich überfordert und es nimmt mir auch die Angst, ich würde mal sagen, auch bei Regionen wie bei uns als Mittelgebirge mit unserer Landschaftsform. Ich muss nicht mehr die Sorge haben, oh Gott, jetzt fahre ich den Berg runter, den muss ich ja wieder hoch, sondern ich traue mir das zu. Also ich kann einfach, es nimmt einfach so viel vorweg und dann kann ich ja das schöne Erlebnis auch haben. Auch nochmal zu dem Thema Gesundheit, wenn du vom ADFC IFC, sprich, das sind ja die, ich habe es mir hier aufgeschrieben, etwas für die eigene Gesundheit tun, gehört zu den drei wichtigsten Punkten, um das Rad im Urlaub auch mal zu nutzen. Aber ich würde auch sagen, das ist nicht der zentrale Punkt, sondern das Gesundheitsgefühl fährt mit. So, man weiß ja auch selber, das tut mir gut. Und am Ende des Tages hat, weiß jeder, der vom Rad steigt, hey, ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt. Und da trägt natürlich das E-Bike viel dazu bei. Also, und wo früher eben die Kondition entscheidend war, steht heute eben das Erlebnis. Also, was wir auch feststellen, und das kriege ich in meinem Freundeskreis vor allen Dingen mit, ich komme aus Altstadt, wir sind sehr sportlich orientiert dort. Als es noch kein E-Bike gab, dann sind wir oft nicht zusammengefahren, weil die Leistungsunterschiede so unterschiedlich waren. Das macht aber das gleicht jetzt aus. Also ich kann jetzt damit mit einer Gruppe mithalten, mit der ich früher nie mitgefahren wäre. Und oder auch andere aus der Gruppe. Und das ja, kommen wir natürlich auch dazu, dass auch Paare vielleicht wieder viel lieber miteinander unterwegs sind, weil es am Ende keinen Stress gibt, weil der Mann quasi schon am Berg oben steht und ich mit dem hochroten Kopf dann oben ankomme und den Tränen nahe bin, sag's einfach mal so, weil ich denke, jetzt bin ich völlig überfordert und dann vielleicht auch gar nicht mehr aufs Rad sitze. Das sind dann diese negativen Erfahrungen und uns geht es ja darum, das Radfahren ja auch positiv zu erleben.
Und dann noch der Spruch kommt, jetzt haben wir lang genug Pause gemacht, jetzt können wir weiterfahren, gell?
Genau, wie beim Skifahren. Oh, ja. Ah, bist da, okay, weiter.
Ja.
Genau.
Ja, wie sind denn so die Konstellationen der Radreisenden? Also kommen viele Gruppen zu euch eher oder sind es eher die Paare, die kommen oder sind es Einzelne? Also, oder ist es der Familienurlaub oder sind es einfach alle, die Bock haben, Radreisen zu machen?
Also wir können jetzt keinen Unterschied erkennen, dass wir jetzt gezielt nur die eine Art von Gruppen unterwegs haben. Bei uns sind sie in allen möglichen Konstellationen unterwegs. Also wir können da keine Unterschiede oder keine spezielle Zielgruppe erkennen. Klar, meistens, also ich sage ja immer so, ketzerisch Radfahren ist männlich, wenn man dann die Paare sieht, den Mann fährt meistens vorne raus, die Frau hinterher. Es ist oft nicht so, dass da sehe ich zumindest mal einen Unterschied. Das ist ja auch immer das, wo ich sage, wo machen wir Werbung mit Instagram und Social Media, schlagen wir wieder Brücke zu den vorigen Fragen, wo ich immer sage, die Männer sind nicht auf Instagram. Also die holen sich vielleicht schon mal diese Inspiration, aber die googeln das eher und die geben es ein. Und eher die Frauen, die eher sich von Instagram inspirieren lassen. Aber ich glaube, das Radfahren ist noch sehr männlich geprägt und auch wo es hingeht, glaube ich. Oder behaupte ich mal so.
Ich kann da nicht widersprechen.
Ja.
Ich persönlich. Wie ist das in den Niederlanden?
Also mir liegen da leider keine Zahlen vor, wie viel Prozent jetzt zu zweit oder als Gruppe oder ob das jetzt eine Herrengruppe ist oder so, da liegen mir leider keine Zahlen vor. So vom Bauchgefühl her, was ich beobachte, würde ich so sagen wie bei Uschi, das ist sehr, sehr gemischt. Es gibt auch Familien, die unterwegs sind, ja, und dann sind schon die Kleinen dann irgendwie auf irgendwelchen Rädern unterwegs oder man hat so einen Zusatz dran, also entweder als Backfeeds oder als Kindersitz oder teilweise auch einfach so ein eingehängtes halbes Rad, das dann von den Eltern mit bestrampelt wird. Ich glaube, dass da alles drin ist. Es gibt die Leute, die wie bei der Tour de France irgendwie sehr schnell unterwegs sind. Das sind dann interessanterweise tatsächlich vor allem Herren. Das ist mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, dass in den Niederlanden ist es ja sowieso so, dass es einfach wirklich eine Fahrradnation ist. Das muss man ja einfach wirklich sagen. Für die ist Radfahren so praktisch Lifestyle. Ja, da ist man schon als winziges Kind unterwegs, sogar der Premierminister radelt zur Arbeit, die Kronprinzessin radelt zur Uni. Das gehört so natürlich mit zum Alltag bei jedem Wind und Wetter, dass das Radfahren in den Niederlanden auch nicht auffällt. Also wer da auch immer unterwegs ist, der mischt sich in die Menge. Ja, ich glaube, so kann man es wirklich gut sagen. Und da gibt es selbstverständlich alles in allen Kombinationen, in allen Zusammenstellungen.
Ich wollte nochmal auf den Punkt mit den Änderungen durchs E-Bike zurückkommen, weil ich habe jetzt zum Beispiel aus den Regionen in den Alpen so vernommen, dass da jetzt dadurch, dass es die E-Mountainbikes gibt, auch ein anderes Klientel aufs Rad steigt. Es sind nicht mehr die Mountainbiker, die jetzt berghoch fahren und dann wieder runter, sondern durchs E-Mountainbike kommen einfach auch ja, ältere Menschen oder auch Menschen, die sich auch eher für kulturelle Aspekte interessieren und zum Beispiel dann auch mal mit ihrem Fahrrad zu einem Museum hinfahren. Also muss ja da dann auch so die Infrastruktur darauf ausgelegt sein oder die Routenplanung darauf ausgelegt sein, dass sie zu dem Museum kommen, zu dem Café kommen und dort dann auch ihr Fahrrad abstellen können und zum Beispiel ihren Helm irgendwo ablegen müssen, dass dann einfach so die Infrastruktur so weiter mitgedacht wird. Es kommen jetzt andere Radfahrende, die andere Anforderungen an die Tourismusorte auch haben. Ist es bei euch auch schon so, dass durchs E-Bike nochmal so Änderungen eingetreten sind, die man einfach zuvor gar nicht am Schirm hatte, aber jetzt so mitgedacht werden müssen?
Ja, auf jeden Fall. Da geht es nicht nur darum, also dass es überhaupt eine gibt, sondern wo sind diese Radabstellanlagen? Jetzt nehmen wir mal ein Freilichtmuseum außerhalb. Also wenn das im Prinzip auf dem Parkplatz ist, wo die anderen Autos stehen, dann würde ich als jemand, der so viele Räder abgesehen hat, nur warten, bis die alle drin sind und dann mit dem Lastwagen anfangen, erst mal alles aufladen. Also da geht es darum, da muss schon ein Umdenken stattfinden, auf jeden Fall. Wir sehen aber schon gute Beispiele, die verlegen dann zum Beispiel die Radabstellanlagen direkt neben das Kassenhaus. In dem Kassenhaus gibt es Abschließanlagen, solche Schließfächer, da kann ich auch die Radtaschen reinpacken, da kann ich den Helm reinpacken. Dann gibt es sogenannte Charger Cubes, da kann ich gleichzeitig mobilen Abstellanlagen, da kann ich gleichzeitig laden. Ich kann das Fahrrad abschließen, sicher abschließen und ich habe Abstellanlagen oder beziehungsweise Schließfächer dazu. Die haben verteilt über die Schwäbische Alb an vielen Hotspots. Ja, eben weil das nämlich die ganze Lage verändert. Wir wollen ja auch, dass die Leute dann in die Stadt gehen, vielleicht an einer Stadtführung teilnehmen, in das Museum. Die wollen aber auch sicher gehen, dass ihr Rad nachher nur da ist. Also große Herausforderung, ja. Aber noch nicht flächendeckend. Also da, aber ich glaube, das ist immer nicht die einzige Region, die da noch dran arbeiten muss. Ja.
Was brauchen denn Radreisende so, damit eine Tour in der Region funktioniert?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, tut mir leid.
Was brauchen denn Radreisende jetzt außer Lademöglichkeiten und Abstellmöglichkeiten zum Beispiel noch, damit so eine Tour funktioniert in der Region?
Ja, die brauchen, wie soll ich mal sagen, die brauchen eine verlässliche An- und Abreise. Also das ist vor allen Dingen auch noch was, was uns wirklich unter den Nägeln brennt. Also wie komme ich jetzt im Prinzip wieder zurück? Ich brauche geöffnete Gastronomie. Ich möchte ja auch einkehren. Ich brauche passende Unterkünfte. Ich brauche ein Serviceangebot. Und ich brauche einfach die Informationen dazu. Also wo erlebe ich was? Und wir machen bei uns zum Beispiel gerade ein Qualitätskonzept, da geht es ums naturnahe Fahrradfahren, können wir aber nachher auf die anderen Modellgruppen ausweiten, wo wir sagen, wir müssen die Qualität in mehreren Dimensionen denken. Die Qualität beginnt nicht nur bei der Infrastruktur, die Qualität hat eine Servicequalität, sie hat eine Informations- und Kommunikationsqualität. Das sind verschiedene Dinge, an denen wir arbeiten müssen, um das Raderlebnis nachher zu einem Erlebnis zu machen, dass es, wie die Barbara sagt, dass er wiederkommt. Dass er sagt, okay, hey, guck mal. Und das sagen wir jetzt auch, das ist nicht immer nur der eine Weg, sondern wenn er hier eine gute Erfahrung gemacht haben, und da müssen wir in ganz Deutschland zusammenarbeiten. Wenn sie gute Erfahrung gemacht haben, dann fährt er keine fünfmal die gleiche Strecke, sondern dann sagt er, okay, ich probiere das jetzt auch mal woanders aus. Also das sollten wir schon flächendeckend hinkriegen.
Das ist natürlich noch eine deutliche Herausforderung ohne jeden Zweifel. Immerhin kann man ja jetzt zum Thema Transportwege, wie kommt man hin, gibt es ja jetzt in den neueren ICEs Fahrradabteile, in denen man, wenn man reserviert hat, sein Fahrrad mitnehmen kann. Das erleichtert die Sache sicherlich. Gleichzeitig glaube ich, ist gerade das Thema Fahrradunterbringung ein großes Problem, würde ich so sagen, in Deutschland. Also wenn ich mir allein nur den Kölner Hauptbahnhof angucke, das ist eine Katastrophe, dass man sein Fahrrad dann nirgendwo abstellen kann. Also ich wohne in Köln, deswegen nenne ich jetzt gerade den Kölner Hauptbahnhof. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden schon wesentlich besser geregelt. Die haben einfach viel früher angefangen, sich über sowas Gedanken zu machen, als wir in Deutschland. In Deutschland war das Auto halt immer wichtiger. Das war in den Niederlanden nicht so. Und in den niederländischen Städten gibt es in jeder Stadt tausende Abstellplätze in gesicherten, videoüberwachten Fahrradparkhäusern am Bahnhof, aber auch in den Innenstädten eigentlich flächendeckend verteilt. Man kann sogar vorher auf einer App nachgucken, wo Stellplätze frei sind zu Stoßzeiten und das im ganzen Land. Das ist natürlich etwas, wovon wir uns noch eine dicke Scheibe abschneiden müssten. Und diese Abstellmöglichkeiten kann man auch umsonst nutzen. Also ich verradel mit meinem Fahrrad zum Bahnhof, checke da ein mit meiner KVB-Card in Köln oder mit meiner, in den Niederlanden heißt es die OV-Card, also der öffentliche Nahverkehr. Da kann ich dann mein Fahrrad umsonst einchecken und es dann abends, wenn ich dann also mit dem Zug irgendwo hingefahren bin, wieder zurückkomme, checke ich es umsonst wieder aus und es ist die ganze Zeit videoüberwacht, trocken und sicher untergebracht. Und das ist natürlich etwas, was wir in Deutschland wirklich dringend, dringend nötig hätten, ein ähnliches System.
Und arbeiten da zum Beispiel Touristikverbände oder Regionen dann mit Ländern oder Kommunen zusammen, um sowas zu forcieren?
In den Niederlanden ist es flächendeckend. Also das ist völlig selbstverständlich, dass das in jeder Stadt so ist. Einfach weil die schon seit Jahrzehnten auf die Entwicklung der Fahrradinfrastruktur setzen. Insofern, das ist geregelt. Aber was wir noch sicherlich noch weiter verbessern könnten, ist, dass man das etwa in den Nationalparks kann. Also es gibt bislang nur einen Nationalpark, das ist der Hohe Veluwe, in der Nähe der deutschen Grenze, wo man als Besucher sich am Rand des Parks das sogenannte weiße Fahrrad nimmt. Also das steht da einfach rum, man muss da auch nichts unterschreiben oder so. Man setzt sich drauf und erkundet den Nationalpark mit dem Fahrrad. Das gibt es auch für Kinder und es gibt auch Fahrräder mit Kindersitz drauf für kleine Kinder. Das ist eine fantastische Einrichtung, gibt es aber bislang nur in einem Nationalpark. Und da, finde ich, müssten wir auch noch was dran tun, dass weitere Nationalparks diesem Beispiel folgen.
Also ist es wie ein kostenloses Leihrad dann, dass du dann dort nur an der Station nehmen kannst?
Ja, also die stehen im ganzen Park. Ne? Die ist so gesichert, dass die jetzt nicht aus dem Park mit rausgenommen werden können. Deswegen ist auch sichergestellt, dass niemand die mit nach Hause nimmt. Aber sie stehen überall rum. Man kann sich das einfach nehmen und losradeln. Also völlig unbürokratisch. Man muss nichts, kein Pfand hinterlassen oder so. Die stehen da einfach.
Ich finde es natürlich super, dass die auch gleich an die Kinder mitgedacht haben, weil wenn ich jetzt irgendwie mit meinen Kindern in eine Stadt reise, ja, dann kann ich mir ein Leihrad nehmen und der Rest darf mir zuschauen und hinterher winken. Also das finde ich halt immer so ein bisschen schade, als auch bei der ganzen Planung und den ganzen Gedanken, dass da die Kinder eigentlich selten eine Rolle spielen. Sollte man nochmal mit bedenken. Finde ich einen super Ansatz. Wie ist es sonst so mit Leihrädern? Ist das ein Thema für die Radreisenden oder kommen die mit ihren eigenen Rädern in der Regel?
Ich glaube, dass
Also
die Deutschen ihre Gadgets lieben. Also die haben ihre, viele Deutsche haben halt teure Räder und lieben es auch, die mitzunehmen in den Urlaub. Das ist übrigens etwas, was der Niederländer nicht so macht oder die Niederländerin. Also die sind da weniger wählerisch und nehmen sich halt auch einfach so ein öffentliches Bike am Bahnhof oder so und radeln dann weiter. Aber das heißt ja nichts. Also in jedem Fall muss es auch vor Ort Leihmöglichkeiten geben. Denn allein, das weiß ich, wer mit einer fünfköpfigen Familie in Urlaub fährt, der kann schlecht auch noch fünf Fahrräder mitnehmen. Und insofern bin ich zum Beispiel immer darauf angewiesen gewesen oder bin es immer noch, dass wir vor Ort uns zumindest für einige Personen dann noch Fahrräder leihen können. Ja, weil man kann nicht ein Auto mit fünf Leuten besetzen und auch noch einen riesen Anhänger nur mit Fahrrädern. Also ich finde beides sehr, sehr wichtig.
Das
sehe ich auch
da komme
so.
ich ganz,
Also
ganz leicht wieder drauf zurück. Genau, jetzt erstmal du, Uschi, wie sieht es bei euch aus?
genau, also für uns sind die Leihräder auch sehr wichtig. Also klar, die Zahlen vom ADFC sagen ja auch, mehr als ein Drittel nutzt ein Mietrad. Und das ist schon ein relativ hoher Wert, wobei viele natürlich schon ihr eigenes Rad bringen. Aber wichtig ist es für uns auch vor Ort, also es senkt einfach auch die Einstiegshürde, um mögliche spontane auch Raderlebnisse zu haben. Also wir haben einige Hotels, Hotels, die Leihbikes anbieten. Wir haben zum Beispiel in Münsingen ein Mobilitätszentrum direkt am Bahnhof. Dem gibt es 35 Räder auszuleihen. Von dort aus gehen mehrere Touren ab. Also da kann ich einfach auch das Rad mal ausprobieren. Und um das geht es uns auch, dass die Leute, die das einfach auch mal ausprobieren können und eine gute Erfahrung haben, dann eben wieder zum Radfahren kommen oder überhaupt das Radfahren für sich entdecken. Was ja dann nachher auch wieder gut ist, ich sage es einfach mal, die es vielleicht dann im Alltag wieder nutzen. Also diesen vielen positiven Effekte, das hat natürlich schon mit den vielen Leihrädern zu tun.
Das ist, ich glaube, das ist auch bewiesen. Interessanterweise sind ja beim E-Bike die älteren Leute die Avantgarde gewesen. Also die, die es vorangebracht haben. Und viele haben es im Urlaub entdeckt, glaube ich. Ne?
Ja, da hat der Nachbar nicht zugeguckt.
Bitte?
Da hat der Nachbar nicht zugeguckt, dass ich jetzt auf so einem Elektrorad durch die Gegend fahre. Da musste ich mich nicht schämen, da habe ich es im Urlaub ausprobiert. Ja.
Ich muss da für die Niederlande noch eine Lanze brechen. Also ich war früher mit der Familie und kleinen Kindern oft in so Ferienparks in den Niederlanden. Und die sind sehr gut ausgestattet meistens mit Leihrädern. Damals gab es noch nicht so viel E-Bikes. Vielleicht ist es jetzt anders. Was ich allerdings teilweise immer noch schwierig ist festzustellen, welche Art von Fahrrädern gibt es und sind die tatsächlich da, wenn ich sie brauche? So ein Sicherheitsaspekt. Gibt es da irgendwas, wo man das zentral feststellen kann? Oder gibt es da Verbesserungen, dass man tatsächlich von Deutschland aus fest buchen kann, ich bekomme so und so viele Räder und definitiv, und da sind auch die Reifen aufgepumpt.
Ja, absolut. Also das ist zum Beispiel etwas, was wir immer machen, wenn wir unsere Unterkunft auf Texel buchen. Ich sage dann 2 Wochen vorher Bescheid, wir brauchen wieder 5 E-Bikes, die und die Größe. Mittlerweile sind meine Kinder alle groß, das heißt, wir brauchen 5 Erwachsenenräder. Mhm. Und die stehen dann da abholbereit, auf meinen Namen reserviert. Und mittlerweile ist es eigentlich in jeder größeren Ferienanlage Usus, dass man da die Räder gleich mitbestellen kann. Ansonsten kann man die über die Unterkunft, also wenn die Unterkunft nicht über eigene Bikes verfügt, dann kooperieren die mit dem lokalen Bikeverleih. Also da sind die Niederländer wirklich super gut organisiert und das ist überhaupt gar kein Thema, die gleich mit dazu zu buchen und zu reservieren.
Ist das auf der Schwäbischen Alb dann auch so?
Also bei uns hat man halt, muss man halt im Hotel anfragen, auch oder eben im Mobilitätszentrum oder auch, wir haben auch zahlreiche Radgeschäfte vor Ort, die Leihbikes anbieten, aber wenn man mit größeren Gruppen kommt, bietet sich das schon an, das einfach vorher mal anzukündigen vorher zu reservieren, ja.
Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Hotel gefunden hat, dann nimmt man mit dem Kontakt auf und fragt, habt ihr auch E-Bikes und dann kümmern die sich auch drum?
Genau. Oder sie haben schon welche. Also wird bei uns dann auch immer angegeben, also wenn man bei uns auf der Homepage sucht, dass ein Fahrradverleih mit angeboten wird.
Weil ja schon öfter mal das Thema ADFC-Radreiseanalyse gefallen ist. Ich habe letzte Woche mir die Pressekonferenz auch angeguckt und da fand ich einen interessanten Aspekt, dass genannt wurde, dass Campingplätze immer weniger Zeltplätze zur Verfügung stellen und sich mehr auf das Thema Wohnwagen und Wohnmobile konzentrieren und das ein Problem für Radreisende wird, weil die einfach mit ihrem Zelt keinen Platz mehr finden, weil es einfach weniger Zeltplätze gibt und dass auch dieses Radurlaub ist günstig, ich spare dadurch, dass ich nur mit dem Zelt unterwegs bin, auch wegfällt. Seht ihr auch diese Entwicklung und wird Radreise eigentlich jetzt auch eher was kostspieligeres, weil ich mir jetzt immer ein Hotel dazu buchen muss? Oder wie nehmt ihr diese Entwicklung wahr?
Wie viel Prozent der Campingplätze in den Niederlanden jetzt, wie viel Prozent ihres Platzes an Zelte vergeben, das kann ich nicht sagen, leider. Es ist insgesamt so, dass Campingurlaube aus Deutschland in die Niederlande weiterhin zunehmen. Also im letzten Jahr um 10%. Also weiterhin stark ansteigende, deutlich ansteigende Rate. Ich habe noch nie gehört, dass da jemand auf dem Platz mit seinem Zelt nicht untergekommen ist, weil dieses Zelt ja in der Regel auch sehr viel weniger Platz wegnimmt als einnimmt als so ein ja, so ein Anhänger oder so ein Campingmobil. Eben, ich glaube, dass das nach wie vor eine sehr gängige Übernachtungsmöglichkeit ist, mit dem Zelt unterwegs zu sein. Das ist ja auch etwas, was den Niederländern so selbst sehr liegt. Also der Urlaub auf dem Campingplatz also NiederländerInnen ein sehr, sehr beliebte Urlaubsform. Und auch mit Zelten. Also die sitzen da jetzt nicht alle nur immer mit luxuriösen Campingteilen. Insofern will ich hoffen, dass es nach wie vor Plätze für Zelte gibt, aber genaue Zahlen, wie gesagt, liegen mir da leider nicht vor.
Wenn ich das ergänzen darf, also ich habe auch noch nie gehört, dass bei uns jemand jetzt auf dem Campingplatz weggeschickt wurde und dass es weniger Zeltplätze gibt. Ich habe die Zahlen auch gehört und gelesen, war auch etwas überrascht, aber es ging ja auch ganz klar aus den Zahlen hervor, dass es eine Verschiebung Richtung Hotels gibt. Dann muss man sich natürlich auch überlegen, ob sich auch die Nachfrage verändert hat. Also das klassische Bild, würde ich jetzt mal sagen, vom Radreisenden mit Zelt und Kocher, das gibt es natürlich noch, aber man muss natürlich auch sagen, dass viele Leute heute mit hochwertigen Rädern auch unterwegs sind und die einfach auch lieber komfortabel übernachten. Also vor allen Dingen, wenn ich Streckentouren mache, dann muss ich nicht das Zelt auch noch, sag's einfach mal, mitschleppen und beileibe auch noch nass einpacken und den Schlafsack und alles, was ich dazu brauche. Also mir wäre das auch noch nie unter die Nase gekommen oder in die Augen gekommen, dass es hier weniger Zeltplätze gibt. Wer bei uns Bikepacking machen will, der kann das machen und der muss seine Tour eben auch entsprechend planen, weil die Campingplätze sind natürlich bei uns nicht wie in den Niederlanden überall, sondern da muss man sich die Tour dann schon auch genau aussuchen.
Aber Bikepacking ist ein gutes Stichwort, weil, also Barbara, du kannst mich da wahrscheinlich bestätigen. In Köln auf den Straßen, da sieht man fast nur noch Gravelbikes, die unterwegs
Ist
sind.
richtig.
Und viele davon oder immer mehr, also mögen vielleicht gar nicht unbedingt so luxuriös reisen oder möchten dann zum Beispiel abwechseln, also haben ein Zelt dabei, also haben die schmale Ausrüstung dabei. Stellt ihr beide da irgendwie so eine Veränderung fest? Gibt es da ein Wachstum oder spürt man das in der Region, ob die Menschen mehr Bikepacking machen?
Also, man muss natürlich immer unterscheiden. Wir sind auch selber immer unterwegs. Ich habe immer auch schmales Gepäck und übernachte im Hotel. Weil es dann einfach immer noch schmaler ist, als wenn ich was dabei habe. Wir haben keine Zahlen, aber manchmal lügen die Augen ja auch nicht. Und man sieht einfach sehr, sehr viele Gravelbiker, die unterwegs sind, die Bikepacking machen, aber eben Bikepacking von Hotel zu Hotel eher wie eben von Campingplatz zu Campingplatz. Oder was wir auch machen, also zum Beispiel, wir haben eine Gravel- und E-Mountainbike-Tour, die quer über die Schwäbische Alb führt. Da haben wir zum Beispiel eine Tour ausgearbeitet für Low Budget. Also wir haben eine Bikepacking-Tour und zusätzlich Low Budget, eben um das zu ermöglichen, auch hier zum Beispiel in Jugendherbergen, in Alpvereinsunterkünften günstig zu übernachten, um auch diese Zielgruppe einfach da ein Stück weit abzuholen, dass die ihre Möglichkeiten haben, so eben sehr mit wenig Budget einfach auch eine Radreise zu machen oder die Alp zu erleben. Ja.
Ich glaube auch, dass das ein bisschen altersabhängig ist. Ich glaube, dass das vielleicht jüngere Leute tendenziell das vielleicht eher in Erwägung ziehen, tatsächlich ihr Zelt mitzuschleppen und dann auf Campingplätzen zu übernachten. Und gleichzeitig gibt es Leute, die es ein bisschen komfortabler haben wollen, weil das vielleicht ihr Hauptsommerurlaub ist und die dann durchaus auch Radreisen buchen, wo das Gepäck transportiert wird. Also wir merken schon, dass das auch sehr populär ist und zunehmend auch populärer wird. Und dass es da auch noch durchaus noch mehr Angebote geben könnte. Also dass man tatsächlich mit schon sein Gepäck dabei hat, das aber nicht auf dem Fahrrad mitschleppt, sondern dass das dann tatsächlich vom Anbieter der Reise von Hotel zu Hotel transportiert wird. Und ich habe so den Eindruck, dass das gerade so bei Leuten, weiß das ich nicht, ab Mitte 40, 50 oder so, die schon was erleben wollen, die vielleicht auch diesen Gesundheitsaspekt haben wollen, die es aber auch so ein bisschen komfortabel haben wollen und nicht irgendwie mit dem Fahrrad umkippen wollen, weil es das doch so schwer beladen ist, dass die diese Gepäcktransportmöglichkeit ganz gerne in Anspruch nehmen, gerade auf längeren Reisen.
Ich bleibe dabei, Radreise mit Cargo Bikes ist einfach das Optimale.
Ohne Zweifel.
Ja, aber das musst du dann da erstmal hinkriegen, wo du reisen willst.
Ja, ich gehe davon aus, dass jetzt jede Region irgendwo ein Cargo-Bike stehen hat, wenn ich zum Urlaub machen komme und mit dem ich dann durch die Gegend fahren kann.
Ah, okay.
Aber wenn wir über die Potenziale und so reden, was noch passieren kann, damit mehr Leute zum Radreisen animiert werden, wie schaut es eigentlich mit neuen Zielgruppen auch aus? Also gerade Menschen mit Migrationshintergrund, für die ist ja das Fahrradfahren meistens kein so Thema, aber in Deutschland wird die Bevölkerungsgruppe immer größer oder auch Menschen mit Behinderung, dass die sich mal mit dem Thema Radreise beschäftigen. Habt ihr da schon gewisse Ideen oder Angebote, wie ihr auch solche Gruppen mitnehmen könnt und für das Thema begeistern könnt?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es tatsächlich überall problemlos Orte geben muss, wo man sich die Räder leihen kann. Ja, das ist, es darf auch nicht super teuer sein, sich so ein Rad zu leihen. Und es muss auch eine gewisse Vielfalt an Rädern geben. Also auch Räder, wo man halt die Kinder vorne ins Cargo-Bike setzen kann oder aber für den besonders sicherheitsliebenden deutschen Radler vielleicht auch einen super sicheren Kindersitz hinten aufs Rad. Und man braucht vielleicht auch drei Räder für Erwachsene, ja, wo dann auch Menschen, die vielleicht aus körperlichen Befindlichkeiten oder aus vom Alter her oder so, oder weil sie vielleicht ein bisschen sturzgefährdet sind, dass auch die Möglichkeit haben müssen, sichere Räder zu leihen, und zwar ganz unproblematisch und auch für relativ kleines Geld. Und gerade diese drei Räder muss man schon ein bisschen gucken, ob es die in jedem Fahrradverleih gibt, würde ich eher sagen, nein, aber in den größeren gibt es die. Und das, finde ich, ist eine Sache, die total wichtig ist. Also ich glaube, dass da noch viel getan werden muss. Aber es gibt natürlich auch, das sei hier auch mal erwähnt, es gibt natürlich auch Bestrebungen, das Fahrradfahren an sich immer sicherer zu machen. Ja? Zum Beispiel gibt es in den Niederlanden ja auch Forschungseinrichtungen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit Fahrradstabilität, Fahrradsicherheit. Ne? Also zum Beispiel an der Technischen Universität Delft gibt es ein Fahrradlab, die erproben zum Beispiel, wie so ein Cargo-Bike oder so ein Bike, wo vorne die Kinder drin sitzen, wie man das hinkriegt, dass das an der Ampel nicht umkippt und so weiter und so weiter. Also auch da, finde ich, muss noch weiter geforscht werden, um intelligente Fahrradwege zu konstruieren, die gucken, wie schnell fahren die Leute, wie regelmäßig werden die von was von einer Art Fahrrad frequentiert. Also Fahrradfahren ist super entspannend, aber dahinter kann auch eine ganze Wissenschaft stecken, die es den Nutzern von Rädern immer besser erlaubt, möglichst sicher und unabhängig im Verkehr unterwegs zu sein. Und das ist auch sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt.
Also ich kann beim Thema Menschen mit Behinderung sagen, also vor allen Dingen im Landkreis Göppen bei uns, also im Großraum Stuttgart, gibt es tatsächlich schon barrierefreie Radtouren. Mhm. Da kann man auch Räder, diese drei Räder mieten. Da sitzen dann auch zum Teil zwei Personen dann drauf. Also ich kann auch jemanden mitnehmen, der gar nicht Fahrrad fahren kann, dass der dieses Raderlebnis überhaupt mal haben kann. Und die wurden speziell eben für diese Gruppe von Menschen eingerichtet. Funktioniert sehr gut. Da, wie gesagt, da kann man auch eben diese drei Räder ausleihen. Was die Radreisen bei Migranten angeht, ich glaube, da braucht es einfach noch Zeit. Ich glaube, bei vielen Migranten ist einfach das Rad momentan noch ein Fortbewegungsmittel und kein Reisemittel. Also oder ein, wie sagt man da, ein Reiseinstrument oder wie auch immer. Wie komme ich von A nach B? Das ist das Wichtigste für sie. Ich glaube, die müssen, braucht man da einfach noch mehr Zeit, dass es da dann Radreisen gibt. Also ich sehe viele Migranten Mitmenschen von uns, die auf dem Fahrrad unterwegs sind. Radreisende habe ich noch weniger gesehen. Ich glaube, da müssen wir noch uns wirklich ein paar Gedanken machen. Ich weiß, dass es in der Grundlagenuntersuchung, die gerade momentan bei uns bundesweit ja läuft, ein Punkt ist, ja mitgedacht werden soll. Also wie können wir das schaffen? Also da soll ja auch diese Gruppe von Menschen mit bedacht werden. Genau, bin ich gespannt, was bei dieser Analyse oder bei dieser Strategie dann rauskommt.
Ah, spannend. Ja. Ich habe da noch gar nicht dran gedacht. Danke, Thomas. Wir haben auf unserem Zettel noch den Punkt Klimawandel stehen. An den habe ich auch nicht gedacht. Thomas, du hast da ein paar Fragen zu aufgeschrieben.
Ja, das fand ich auch ganz spannend, weil es ist ja so, durch den Klimawandel, also die Hauptradreisezeit wird in Deutschland immer gesagt, ist Mai und Juni, weil es dann noch nicht so heiß ist und die Menschen sich da lieber aufs Rad setzen und eine Tour machen. Und auch, weil ja da viele Feiertage in der Zeit sind, wo man dann auch mal länger ohne Großurlaubstage zu nehmen unterwegs sein kann. Das spielt ja auch noch mit eine Rolle. Aber es gibt ja auch so eine Statistik, die sagt, rund 25% der Menschen in Deutschland wollen keine Radreise machen, weil es ihnen einfach zu heiß ist in den Sommermonaten. Und es wird ja in den nächsten Jahren wird es voraussichtlich ja zunehmen, dass die Temperaturen gerade im Sommer noch mehr steigen und Radfahren bei Hitze bei 35 bis 40 Grad ist ja auch nicht so angenehm. Wie kann man sich da als Region eigentlich darauf einstellen, auf diese Entwicklungen? Und ist es für euch, seht ihr das schon als Thema, also dass einfach auch die Radreisenden da ein bisschen ja, wieder abgeschreckt werden im Sommer, um Touren zu machen? Und ja, wie reagiert ihr da drauf?
Also wir auf der Schwäbischen Alb, glaube ich, sind noch in einer komfortablen Lage, was die Hitze in den Sommermonaten angeht. Auf der Schwäbischen Alb haben wir Höhen bis zu 1000 Meter. Bei uns sagt man immer, manchmal ist es ein Kittel kälter wie woanders. Und diese starken Hitzetage sind bei uns nicht so, ja, so häufig wie jetzt vielleicht in anderen Regionen. Also insofern haben wir hier noch eine gute Ausgangslage. Was wir aber wirklich tatsächlich anbieten in Abstimmung eben mit unseren Landkreisen, also einfach nochmal zur Region selber, wir sind 8000 Quadratkilometer, das heißt, wir sind dreimal so groß wie das Saarland oder neunmal so groß wie Berlin. Das ist eine relativ große Region, die wir vertreten. Aber wir bieten tatsächlich auf unserer Homepage tatsächlich Sommertouren an, die geeignet sind, auch wenn das Wetter heiß ist. Also das sind zum Beispiel Touren, die durch viel Wald gehen. Wir haben ja sehr viel Wald auch auf der Schwäbischen Alb, sehr viel Laubwald oder vielleicht noch an einem Badesee oder an einem Freibad vorbeikommen. Also da kann ich ja zum Beispiel auch mal noch eine Mittagsrast machen. Wie stellt man sich noch drauf ein? Ich glaube, auch der Radreisende muss sich darauf einstellen, wenn ich eine Radreise mache. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir waren in Bayern unterwegs, auch in einer Hitzewoche, dann haben wir das so gemacht, dass wir morgens früh losgefahren sind. Wir sind bis um 12 Uhr gefahren. Meistens haben wir dann die Tour so dann gelegt, dass es irgendwo ein Freibad oder irgendwie ein Flussrand gab, an dem wir uns einfach hingesetzt haben, gebadet haben und dann abends um 17 Uhr dann den Rest gefahren sind. Also so kann man sich das natürlich auch selber einteilen. Da muss man auch als Radreisender, glaube ich, ein bisschen flexibel sein, wie aufs Wetter vielleicht reagiert. Wenn ich sehe, mittags um 16 Uhr ist ein Gewitter angesagt, dann fahre ich natürlich nicht erst um 12 Uhr los. Also da ist ja die Eigenverantwortung auch immer noch ein Stück weit eine Frage. Und was wir natürlich auch haben, wenn die Leute sagen, wir wollen, das Wetter hemmt uns, dann ist eine Alternative, ich habe einen Standort. Ich habe einen Standort, an dem ich viele attraktive Rundtouren habe. Dann bin ich unabhängig. Dann kann ich mir die Tage aussuchen und dann sagen, okay, heute fahre ich diese Tour. Morgen ist es so heiß, morgen gehe ich den ganzen Tag ins Freibad. Am nächsten Tag fahre ich wieder und habe einen Standort. Auch diese Möglichkeit gibt es einfach auf das, was ich einstellen kann. Und da muss jeder auch seinen Platz finden, ich sage es jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, auf der Alp, da hält man es aus. Wir haben heute tatsächlich hier Anfragen aus anderen Regionen in Deutschland, die sagen, wie warm ist es bei euch oder warm ist es gerade bei euch? Und die buchen dann tatsächlich auch bei uns aufgrund der Wärme, weil das bei uns sich einfach nur ein bisschen besser aushalten lässt.
Ja, ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Wir haben natürlich keine Temperaturen wie in Südeuropa irgendwie, dass 40 Grad und mehr sind. In Niederland ist das Wetter natürlich deutlich gemäßigter. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in Zeiten des Klimawandels uns auf Temperaturveränderungen einstellen müssen und vielleicht kürzere Strecken anbieten, ja, die, dass man nicht an einem Tag irgendwie bei 30 Grad 80 Kilometer radelt, sondern vielleicht nur 40 dass die Strecke, wie Uschi schon sagte, auch mal durch den Wald führt, wo mehr Schatten ist, oder halt am Wasser entlang. Da weht natürlich in der Regel ein deutlich stärkerer Wind als jetzt irgendwie landeinwärts. Und ich glaube auch, dass wir in den Regionen uns anpassen müssen. Also, dass man zum Beispiel in Städten darauf achtet, dass es Klimazonen gibt. Also, dass man durch Brunnen, durch Schaffung vielleicht von Stadtstränden, dass man Erholungszonen anbietet, wo man halt gut Rast machen kann. Und dass man sich Strecken aussucht, wo zum Beispiel große Auen vorhanden sind, ja, wo also einfach mehr Wasser vorhanden ist, das verdunstet und dadurch die Luft ja auch etwas abkühlt. Also ich glaube, man muss weg von diesen reinen Betonwegen, wo es natürlich noch mal heißer ist, weil der Beton die Hitze zurückgibt im Sommer, zu Waldwegen, zu unasphaltierten Wegen, wegen am Wasser entlang, da wo es einfach etwas kühler ist.
Nochmal zum Klimawandel auch ergänzend. Also wir in Baden-Württemberg diskutieren auch schon darüber, wie gehen wir mit den Radreisenden um, die aus dem Süden Europas zu uns kommen. Also jetzt wisst ihr ja selber, Italien als Radreiseland, die fahren alle Rennrad, die Mountainbike am Gardasee, überall. Das wird durch den Klimawandel im Sommer dort schwerer werden. Also die jetzt momentan dorthin fahren, um dort Rad zu fahren, die werden das in Zukunft nicht mehr machen im Sommer. Also da diskutieren wir tatsächlich schon, wie gehen wir mit dem um, wenn die nicht mehr an den Gardasee fahren, weil es dort zu heiß ist und eher sich Richtung Norden orientieren. Also schon bei uns Themen, die bei uns also auf die andere Art von Klimawandel aufschlagen.
Das ist jetzt eine wunderbare Überleitung noch zu einem anderen Thema. Ihr wart ja beide auf der ITB letzte Woche und die ITB war ja auch geprägt von dem Iran-Konflikt und dass einfach der, ja, alle sagen Nahe Osten, als Reiseland oder als Reiseländer dieses Jahr wegbricht. Wie geht ihr damit um? Also denkt ihr, dass jetzt wieder mehr Tourismus in Deutschland und in Europa stattfindet dieses Jahr und auch mehr wieder auf Radreisen zum Beispiel dann setzen? Ist es so eine Tendenz, die man von der Messe mitnehmen kann?
Kann gut sein. Das wird sich noch zeigen. Ich glaube, dass es generell so ist, dass die Leute vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, ob sie jetzt einen Urlaub buchen, wo ein Langstreckenflug nötig ist oder ob man nicht tatsächlich dann vielleicht auch mit der Bahn oder mit dem eigenen Auto in eines der Nachbarländer fährt, um dort Urlaub zu machen, weil man schnell wieder zu Hause ist. Es ist sicherer eventuell und man vielleicht auch nicht in die bedrohliche Lage kommen möchte, dass der Rückflug plötzlich nicht mehr stattfindet, weil er über Dubai oder über Katar oder wo auch immer her stattfinden soll. Ich glaube schon, dass die europäischen Länder und natürlich auch der Binnentourismus in Deutschland sicherlich da in irgendeiner Form von profitieren wird, dass sich die Leute überlegen, bei großen geopolitischen Krisensituationen, dass man dann zumindest eine Zeit lang eher in der eigenen Region oder ins europäische Nachbarland fährt, ganz sicher.
Schließe ich mich an.
Das könnte uns dann glatt zum Abschluss bringen. Wenn wir nämlich in die Region, in die nähere Umgebung reisen, wenn ihr eine Geschichte machen möchte über eure Region, welche Tour sollte ich dann unbedingt fahren? Ich fange mal mit dir an, Uschi.
Also es hat mir das Herz geblutet, weil ich gar nicht wusste, was ich jetzt auf die Frage antworten soll. Ich würde aber tatsächlich den Schwäbische Albradweg nehmen. Der geht einmal schon quer über die Schwäbische Alb. Man kann sagen, man kann die Alb hier wirklich erleben, das ganze Landschaftserlebnis. Ich kann die kulturellen Dinge mitnehmen. Klar, der hat über 400 Kilometer und hat 7000 Höhenmeter. Das heißt, ich erlebe die Alp auch in den Beinen und mit dem ganzen Landschaftserlebnis. Also wenn ich eine empfehlen würde, dann die. Es sind 8 Etappen, aber wunderschön. Und ich lerne die Alp wirklich in allen Facetten, kulinarisch, geschichtlich, kulturell und landschaftlich kennen. Ein Highlight.
Schaue ich mir an.
Ja, ich bin ein besonderer Fan des Hanseradweges. das wissen die meisten Deutschen gar nicht, dass es in den Niederlanden auch Hansestädte gibt, historische Hansestädte, die in der Regel auch sehr viel besser tatsächlich erhalten geblieben sind als in Deutschland. Es direkt hinter der Grenze, hinter Emmerich, fängt der auf niederländischer Seite an. Da sind dann 9 wunderschöne historische Städtchen hintereinander, wie in so einer Perlenschnur, hintereinander aufgereiht. Der ist insgesamt 450 Kilometer lang. Die liegen alle so zwischen 30 und 50 Kilometer auseinander. Und ja, was bieten die? Also die bieten historische Stadtzentren, wo man die Hanse noch erlebt. Also die Hansestadt, die Hansezeit, also die Blütezeit war ja im 14., 15. Jahrhundert, als die nordeuropäischen Städte länderübergreifend miteinander Handel getrieben haben. Die Flüsse waren der Transportweg, deswegen hatte man halt auch flache Boote, die da nicht so tief im Wasser lagen. Und diese Städte sind in dieser Zeit halt groß und reich geworden und man baute wunderbare Patrizierhäuser, wo die reichen Hansekaufleute dann gewohnt haben. Man baute riesige Packhäuser, wo dann die Güter gelagert wurden. Und all das kann man sich halt in den Hansestädten noch ansehen, weil sie so schön erhalten geblieben sind. Und über welche Städte rede ich da? Also über Städte wie Deventer, Zutphen, Kampen, Zwolle, wunderschöne Städte, noch überall mit Kopfsteinpflaster. Also man fühlt sich wirklich noch in die Hansezeit zurückversetzt. Und unterwegs kommt man durch wunderschöne Auenlandschaften. Dort hat man den Flüssen noch sehr viel Platz gegeben, um sich bei Hochwasser auszubreiten. Und das hat dazu geführt, dass es ein Vogelparadies geworden ist mit seltenen Wasservögeln, die da brüten und leben, und mit wilden Ponys, die da noch zu finden sind. Und da radelt man halt durch diese Auenlandschaft von Hansestadt zu Hansestadt. Und ich kann es nur jedem ganz herzlich und aufs Wärmste empfehlen.
Klingt super. Das sind mal Städte, von denen man nicht dauernd hört. Thomas, sollen wir da Links in die Shownotes reinmachen?
Immer, immer.
Ich habe nur was vergessen.
Okay.
Was man da auch noch reden kann, also was uns ja auszeichnet, das sind Linsen und Spätzle. Die muss man auf jeden Fall dann auf dem Schwäbischen Albreitweg auch probieren.
Aber nur mit Seiten, oder?
Also für mich, ja.
Mit Säuderwürst.
Bei uns sind Säuderwürstle gehören dazu, genau. Und vielleicht noch frisch gezapftes Bier. Wir sind ja auch echt Bierregion. Das muss man einfach probiert haben, was wir natürlich auch durch diese tollen Streuobstwiesen, wir haben ja auch viele alkoholfreie Sekkos oder auch tatsächlich ein schwäbischer Wurst oder ein Cider, was es da immer gibt. Also das sind solche kulinarischen Highlights. Das muss man natürlich mitnehmen, wenn man auf dem Schwäbischen Albreitweg unterwegs ist.
Macht ihr jetzt eigentlich unterschiedlich dann in der Region der anderen dieses Jahr Radurlaub?
Vielleicht, also
das klingt jedenfalls verlockend.
Tatsächlich, aber ich war schon in den Niederlanden. Ich war schon in Amsterdam und habe mich das getraut, dort mit meinen beiden Mädels mal auf das Rad zu sitzen. Wow, war echt auch ein Erlebnis. Ja, genau, aber ich war tatsächlich auch schon unterwegs dort.
Also ich bin begeistert. Dann haben wir ja auf jeden Fall super Anregungen schon mal. Ich würde sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr da wart, uns Inspirationen auch gegeben habt.
Sehr gerne. Vielen Dank für die
Einladung. Sehr gerne.
Danke. Und dann wünsche ich uns allen schöne Reisen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Genau.
Danke euch.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Der Pressedienst Fahrrad ist natürlich auch persönlich erreichbar. Er unterstützt bei geplanten Beiträgen, beantwortet Fragen und vermittelt Ansprechpersonen für Interviews oder O-Töne. Auch Tests von Fahrrädern oder Zubehör kann das Team organisieren. Alle Kontaktmöglichkeiten gibt's in den Shownotes und auf pd-f.de. Ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.